Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Hallo und herzlich willkommen zu Im Gespräch am Donnerstagabend mit mir, Trudi Latour. Heute spreche ich mit Petra Meitz über Kunst und Umweltpolitik, über das gehäkelte Great Barrier Reef und das Coronavirus. Petra Meitz ist Künstlerin und gleichzeitig Wissenschaftlerin. Ich sprach mit ihr, nachdem die Corona-Krise ihr einen Strich durch eine Ausstellung gemacht hat, die nun vorerst im virtuellen Raum gestaltet werden muss. Vom Konzept schon digital ist ein weiteres Projekt, über welches wir in diesem Interview sprechen. Critical Zones, Horizonte einer neuen Erdpolitik. Es geht um den Versuch, Ideen der Gestaltung des nachhaltigen Lebens aufzuzeigen und die Symbiose Mensch-Erde mehr zu beachten. Auf einer Webseite werden hypermoderne, interdisziplinäre Ausstellungen, Vorträge, virtuelle Reisen angeboten und auch das Publikum wird zum Mitdiskutieren eingeladen. Die Hauptkuratoren sind Bruno Latour und Peter Weibel. Petra Meitz ist mit ihrem vielleicht bekanntesten Werk daran beteiligt, ihrem gehäkelten Werk über das Great Barrier Reef mit dem Titel Lady Musgrave Island. Seit wir beide vor 10 Jahren schon einmal darüber sprachen, ist das Great Barrier Reef 3-mal durch den Klimawandel so sehr angegriffen worden, dass insgesamt fast 90% zu irgendeinem Zeitpunkt gebleicht wurden. Das heißt zwar nicht, dass 90% des Riffs gestorben ist. In der Vergangenheit konnten sich gebleichte Korallen nach 10 bis 15 Jahren manchmal wieder erholen. Aber 30% der Korallen starben nach der 2016-Bleiche, die schlimmste von 5 Ereignissen seit 1998 war. Und 2017 war es dann schon wieder soweit, mit weiteren 20% gebleicht. Und im letzten Sommer war das Ergebnis fast so schlimm wie 2016. Wichtig ist auch, dass bei jeder der großen Bleichen andere Teile des Riffs angegriffen wurden. 2016-17 waren es der Norden und die Mitte, 2019-20 der Süden des Gebiets. Das Riff ist noch nicht ganz tot, sagen die Experten, die letzten Daten jetzt untersuchen. Es gibt noch Flächen mit lebenden Korallen. Aber mit den steigenden Temperaturen sieht die Zukunft düster aus. Um diese traurige Entwicklung aufzuzeigen, soll demnächst ein weiterer Teil dem Häkelprojekt zugefügt werden, das gebleichte Riff. Und ich freue mich, Petra, dass du hier im Radio mit mir sprechen kannst, aus Österreich.
Wunderbar, Trudi.
Bist du denn jetzt in Graz?
Ich bin in Graz, besuche meine älteren Eltern und genieße, dass genug Regen hier ist.
Ach, genau. Hatten wir ja 2 Jahre lang nicht mehr.
Ja, genau.
Und du kannst auch gar nicht nach Deutschland jetzt, um mit deinen anderen Menschen, die mit dir zusammenarbeiten.
Es war schwierig, weil ich tatsächlich also eingesperrt war und nicht hin und her reisen konnte wie gewohnt, weil in Europa die Grenzen gesperrt waren, auch unter den Staaten.
Ja, aber als Künstlerin ist es ja vielleicht nicht so ganz schlimm wie für andere Leute, denn du arbeitest ja sicher auch sowieso viel von zu Hause aus, nicht wahr?
Ja, natürlich. Mm. Also ich habe ein Studio und ich habe also quasi einen Desk, wo ich digital arbeiten kann und das hat mich nicht wirklich betroffen. Das Problem war marginal für mich.
Ja, und auch vielleicht eine Ausstellung, die ja eigentlich anstand für dich. Das musste ja sicherlich auch verschoben werden.
Es wurde alles verschoben in Realität, Trudi, weil tatsächlich auch das nicht möglich war, Kunst zu transportieren innerhalb von Österreich. Und das war schon ein bisschen lächerlich. Und also wenn man glaubt, dass also quasi man Halt macht, der Virus vor den Grenzen, dann hat man sich wirklich geirrt. Und deswegen mussten wir alles digital machen und digital aufbereiten. Aber die Dinge werden nachgeholt. Also im September kommen dann die Arbeiten in die Ausstellungsräume.
Und ich kann mir vorstellen, dass diese ganze Coronavirus-Krise auch für jemanden wie dich, der ja nur Künstler ist und gleichzeitig Wissenschaftler, vielleicht auch ganz neue Ideen aufgebracht hat.
Sozusagen, ja. Also es war für mich vielleicht sogar ein bisschen eine Zeit der Experimente, weil man konnte ausprobieren Dinge, die man so strukturell im virtuellen Denken oder im virtuellen Raum sich überlegt hat, dann umzusetzen. Aber man muss wirklich sagen, ohne der Realität der Chemie, nämlich ohne dem, was wir wirklich herumschieben, und das sind immer Materialien in dem ganzen Erdwesen, ist es eine halbe Sache. Es geht nicht nur mit Video-Streaming und mit digitalen Kommunikationen, nein.
Ja, ist auch ein bisschen traurig für den Zuschauer, wenn man nicht wirklich gegenwärtig sein kann und um ein Kunstwerk herumgehen zum Beispiel. Das finde ich also wirklich einen großen Unterschied. Und da komme ich auch zu sprechen auf eine neue Ausstellung, oder kann man es überhaupt Ausstellung nennen? Critical Zones, Horizonte einer neuen Erdpolitik. Da bist du involviert. Und da geht es, soweit ich das verstehe, um meiner Meinung nach das größte Problem, was wir hier haben als Menschheit, den Klimawandel. Und die ganze Problematik ist ja nun leider in den letzten Monaten durch den Coronavirus, der die Medien voll eingenommen hat, total in den Hintergrund geraten. Dabei, glaubst du nicht auch, ist das vielleicht ein wichtigeres Problem für die Menschheit?
Ja, selbstverständlich, Trude. Es ist so, dass eigentlich die Ausstellung Critical Zones auf Philosophien und Soziologien und Zusammenarbeit von Wissenschaftlern schon, die seit Jahren schon bestehen, fußt. Vor allem die großen Kuratoren, Herr Peter Weibel und Herr Bruno Latour, haben sich also quasi auf das Konzept, das sie schon über sehr lange Jahre erarbeiten, dass also Kunst sehr wohl auch was mit Umweltpolitik und mit soziologischen Termini zu tun hat. Insofern ist es jetzt wirklich ein Unglück gewesen, dass man tatsächlich keine Arbeiten bei der Eröffnung sehen konnte. Sie haben es aber virtuell aufgebaut. Und natürlich steht der Klimawandel im Vordergrund, aber das ist ja sozusagen unserer Ansicht nach auch der Corona-Effekt ist eine Ursache. Ja? Also das Coronavirus ist unserer Meinung nach, sagen wir mal, ein Entwicklungsmoment dieses Problems der Umwelt, weil einfach viele Dinge so verschoben sind in den natürlichen Balancegleichgewicht der Natur und Prozesse, dass das hat passieren müssen. Wir wissen ja nicht, woher es wirklich kommt. Ne? Wir wissen nicht, warum und wieso, weil wir ja nicht in diese Behörden der chinesischen Regierung schauen können. Und das Klimaproblem ist das vordergründigste überhaupt. Also es wurde integriert und es war sehr spannend, natürlich diese virtuelle Eröffnung. Nur wir haben natürlich von dem ästhetischen Effekt und auch von der Kunst her 3 Tage Eröffnungsstreaming per Video, und das kann man nicht vergleichen mit einem Originalausstellungstitel, wenn Leute Arbeiten sehen können und vor Ort diskutieren können.
Mit welcher Arbeit bist du denn da beteiligt?
Ich bin Tode mit der Arbeit beteiligt, die wir schon vor 15 oder 10 Jahren in Sydney besprochen haben. Wie du dich erinnerst?
Das Barrier Reef.
Ja, das Barrier Reef. Ich zeige als österreichische Künstlerinnen das Great Barrier Reef, gehäkelt. Seit 15 Jahren beschäftige ich damit, mit dem Lady Musgrave Island. Das ist ein Teil vom großen Barrier Reef. Also ich bin immer noch inhaltlich mit Australien verbunden. Im Sinne dieser ökonomischen Wunderwelt im Wasser. Und habe mit der Zeit also sehr viele Ausstellungen damit gemacht. Das ist sicher 10 oder 15. Und es gab ja auch immer wieder diese Konkurrenz aus Los Angeles. Und jetzt glaube ich aber, dass ich durch meine wissenschaftliche Teilkarriere mich da auch durchgesetzt habe, dass ich als Künstlerin die Erste war, die dieses gehäkelte Riff als Symbol für eine Umweltpolitik, die uns Menschen betrifft, eben in die Welt gesetzt habe. Und das ist natürlich sehr erfreulich.
Ja, und wächst das noch, dein gehäkeltes Riff, oder ändert es sich jetzt?
Ja, ich habe tatsächlich zur Einladung auch in ein Museum in Europa, genauer in Budapest, im Ludwig-Museum, noch eine Arbeit dazu gedacht. Und die ist, dass ich jetzt diese Korallenbleiche, die sich ja vermehrt in diesen warmen Meeren gebildet hat, auch als Künstlerin nacharbeite. Und wir haben quasi eine Gruppe von Leuten aus Frankreich, Deutschland und Österreich das gebleichte Riff nachgehäkelt. Und das wird jetzt integriert in das große, schon vorhandene Riff. Du weißt, es sind 1400 Pieces, die über Jahre gewachsen sind und von Menschen gehäkelt wurden, die ich quasi akquiriere und die Volunteers sind und die natürlich entlohnt werden. Wir häkeln jetzt das weiße Riff.
Wow. Wird das dann daran angeschlossen, an das bunte Riff, an das alte,
ja,
wie
genau.
es vorher war? Ist,
ja,
ist, dann, ist nicht
ja.
so wie vorher, nachher? Ich könnte mir auch vorstellen, dass man dann die alte, bunte Version auf der einen zeigt und das weiße auf dem anderen und dann sagen kann, so, das ist daraus geworden.
Sozusagen, wir wissen das noch nicht genau, weil ich ja die Aufstellung noch nicht vornehmen kann, weil ich ja nicht vor Ort bin.
Ach,
und auch
ja.
keine Originalteile sehe. Und ich reagiere auf das immer spontan. Im Grunde genommen wollte ich das integrativ sehen, das heißt das bunte Riff und das gebleichte Riff. So wie es aber aussieht, werde ich das dann im nächsten Jahr vor Ort entscheiden. Aber soweit ich mich erinnere, bin ich immer nach Dingen für mich wichtig gegangen, die ich auch in der Natur also beobachten konnte. Und ich meine, ich war jetzt persönlich schon sehr lange nicht in Australien und ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt wirklich dort aussieht. Ich habe nur gehört von Wissenschaftsberichten, dass das große Barriere-Riff im letzten Sommer 2019, 2020 wieder extrem beschädigt wurde durch die hohen Temperaturen.
Ich glaube,
vielleicht
weißt
du da mehr darüber.
Ich glaube, es sind schon 90% praktisch kaputt.
Oh.
Also es wird immer schlimmer und es sind dann ganze Flächen, ja. das ganze Flächen kaputt gehen. Und es gibt zwar immer wieder Versuche, auch Korallen zu züchten, die vielleicht widerstandsfähiger sind oder die vielleicht in gewissen Gebieten, wo es schon heißer ist, wachsen, dass man die umpflanzt und so weiter.
Ja.
Aber das sind minimale Ergebnisse, die man damit erzielen kann. Da kann man nie so eine riesen Fläche mit wieder neu machen. Und außerdem ist es ja auch so, wie du gut weißt, ne, dass die alle interaktiv sind, die verschiedenen Wesen, die dort in diesem Ökosystem leben. Und wenn dann eine davon beeinflusst ist, dann geht die andere ja auch kaputt. Und das ist das große Problem.
Ja, also das hört sich nicht gut an und ich habe mir das echt so vorgestellt. Aber tatsächlich ist es ja, diesen Mechanismus zu überprüfen und zu studieren. Und in dieser Ocean Critical Zones in Karlsruhe, im ZKM, hat man ja auch Korallenforscher quasi mit einbedacht, die diese kleinen Objekte nachzüchten in Labors. Und dann sieht man auch in einem virtuellen Film, der im Internet nachzuschauen ist, dass das ja nur peripher funktioniert. Ne? Mini-Mini-Kolonien bauen sie an. Über Jahre pflegen sie das System im Labor und der Effekt ist also wirklich 0,5% gelingt.
Ja.
Und daran sieht man, wie schwierig das ist. Und daran sieht man eben, dass diese Balance wirklich schwer zu halten ist. Also es macht mich furchtbar traurig, dass jetzt auch schon fast 90% kaputt sind. Meine Vorstellung ist dann immer, ja, da werden ja sowieso wieder die Bagger kommen und die neuen Häfen bauen. Aber ich weiß nicht, die Politik in Australien, was jetzt da wirklich passiert. Ich habe also den Verdacht und auch schon gelesen, dass man jetzt ein bisschen kritischer gegenüber den Exporten nach China ist.
Ja, einige schon, einige nicht. Ich meine, Australien lebt von der Mining-Industry. Da kommt keiner dran vorbei. Da kriegen die Regierung, die einzelnen Gliedstaaten, als auch die australische Regierung, die kriegen ja alle Gelder dadurch. Ne? Es sind nicht nur die kleinen Gemeinden am Rand, wie zum Beispiel in Gladstone. Das ist ja nicht weit vom Lady Musgrave Reef, glaube ich. Wo immer weiter ausgebaut wird und wo es auch dann wieder neue Kohleminen geben soll in der Nähe und so weiter. Es sind nicht nur diese kleinen Gemeinden, die dann denken, dadurch könnten sie ihre Gemeinde retten, weil dadurch Arbeitsplätze entstehen. Es ist ja auch so, dass dann die Regierungen dadurch Gelder bekommen, Royalties und Taxes und so weiter. Deswegen ist das sicherlich schwer abzustellen.
Sehr schwierig. Aber es zeigt sich doch daran, was du sagst, dass quasi das ganze Gesellschaftssystem in Australien auf einem ganz anderen Fundament steht als in Europa.
Ich weiß nicht, in Europa wird zwar keine Kohle mehr abgebaut, aber da gibt es auch Dieselskandale und alle möglichen anderen schlechten Dinge, wo die im Endeffekt die Wirtschaft doch immer versucht, da die eigenen Vorteile rauszuziehen, aus was immer für eine Entwicklung
wo man
gerade ist.
Aber tatsächlich gibt es eine Entwicklung und die ist auch jetzt bei den Bürgern angekommen, ich würde sagen in ganz Europa, dass wir wirklich viel mehr in diese Richtung arbeiten, dass diese Erdzonen quasi beachtet werden und dass wir, obwohl wir ein kleiner Kontinent sind, jetzt schon sehr viele Leute haben, die da mitmachen und es ist diese grüne Bewegung, die ist fast mir schon ein bisschen zu radikal. Soll die Autos aus den Städten verschwinden, die Radfahrer werden befördert mit neuen Wegbauten durch die City. Europa konzentriert sich auf einen wirklichen Green Deal. Ob er gelingt, kann man nicht sagen. Nur tatsächlich ist es bei uns immer mehr politisiert in der Gesellschaft und es ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und diese Critical Zones Ausstellung weist also quasi auch darauf hin, dass wir diese Symbiose Mensch-Erde einfach mehr beachten müssen, weil wir sonst eigentlich ein verlorener Posten sind.
Ja, weil wir im Endeffekt selber dran sterben. Und ich glaube auch, diese grüne Bewegung, vor allen Dingen bei den jungen Leuten, ist auch in Australien auf jeden Fall mehr zu spüren als früher. Das entwickelt sich schon weiter. Aber du sprachst gerade von den Zonen, denn darum geht es ja auch, die Critical Zones. Das bezieht sich ja auf wissenschaftliche Ausdrücke. Geologie, glaube ich, nicht wahr? Dass die Erde in gewisse Zonen eingeteilt wird. Und da dachte ich eben auch dran, als du vom Coronavirus sprachst und wie der überhaupt entstanden ist und wie der mit unserer Beziehung zu unserer Umwelt zusammenhängt. Da hieß es in einigen Recherchepapieren, die ich gelesen habe, auch, dass teilweise diese Viren entstehen, weil die ja von Tieren, zum Beispiel Fledermäusen oder auch anderen Tieren, auf Menschen übertragen werden können, wenn die Menschen mit diesen Tieren mehr in Verbindung kommen. Früher waren da riesige Wildnisse, wo die Tiere und Menschen sich nicht begegnet sind. Und da haben Tiere halt Viren, die sie schon immer hatten, über Tausende, Zehntausende, was weiß ich, Millionen von Jahren. Und die Menschen hat das nicht berührt. Aber jetzt sind die alle so eng, wir encroachen so sehr.
Ja, und da hast du da spricht man natürlich einen Punkt an, wo man wirklich auch kritisch bleiben muss und überhaupt jetzt erstmal aufwachen muss, weil tatsächlich wissen wir ja, dass also chinesische und internationale Forscher in diese tiefen südlichen chinesischen Gebiete vorgedrungen sind, um diese Fledermauskulturen in diesen Höhlen zu studieren. Und kein normaler Mensch wagt sich dorthin, weil das ist wirklich schlimm in diesen Höhlen, das hygienisch auszuhalten. Die leben in ihrem eigenen Kot, Millionen von Fledermäusen. Und man hat ja aus diesem Bulk in China herausgeholt, die einzelnen Fledermäuse, und sie nach Wuhan gebracht, beziehungsweise in dieses Institut für Virologie, und ist ja bis heute nicht geklärt, wie das dann passiert ist. Natürlich, wenn der Mensch sich in solche Gebiete wagt und den Kontakt sucht, kann man eigentlich ganz simpel sagen, braucht er sich nicht wundern, dass der Kontakt zurückkommt.
Ja, aber die Viren sind ja nicht alle aus China gekommen. Dieser Hendra-Virus zum Beispiel, der kam aus Australien, können sich überall entwickeln. Es ist einfach so, dass auf der...
Nur als Beispiel, das Beispiel quasi, das ich damit sagen will, das ist ein symbolischer Akt. Solange der Mensch mit seinem Bewusstsein immer tiefer auch in die Geheimnisse vorstoßt, braucht er sich nicht wundern, dass er dann eigentlich auch überrascht wird. Es ist nur eine Frage, wie man das verteilt. Aber natürlich sind wir nach wie vor neugierig und wollen das wissen. Das Problem gestaltet sich so, dass das große Wissen uns dann auch groß überrascht mit großen Katastrophen. Und diese interdisziplinäre Zusammenarbeit von Forschern ist notwendig, um überhaupt ein Gleichgewicht wiederherzustellen. Das müssen wir auch auf der Ebene der transdisziplinären Arbeiten in der Wissenschaft denken, nicht nur im Alltag, im Kleinsten, sondern auch auf der großen Ebene. Und wir haben die letzten 10 Jahre zu spezialisiert gedacht in den einzelnen Wissenschaften. Wir haben nie gedacht, das eine könnte mit dem anderen zu tun haben. Ich als Künstlerin habe quasi nach 30 Jahren Kunstpraxis eine Doktorarbeit in Philosophie der Biologie geschrieben, wo ich weiß, als Biochemikerin, dass das eine mit dem anderen zu tun hat, mit meiner Aufmerksamkeit.
Wie jetzt gerade hast du da noch eine Arbeit drüber geschrieben?
Nein, das habe ich schon vor 4 Jahren begonnen, vor 10 Jahren begonnen. Ich erinnere mich, dass wir uns gesehen haben in Sydney, Trudi, das war 2011, und 2015 habe ich die Arbeit fertig gehabt.
Wow.
Und das ist ein Buch geworden, ein Wissenschaftsbuch, das zwei Bereiche, quasi eigentlich die Philosophie der Kunst, die Soziologie der Kunst, vergleicht, das heißt die Wissenschaft der Biochemie vergleicht mit der Kunstwissenschaft. Und in der Kunstwissenschaft habe ich argumentiert als Zeichnerin und einfach nur als spürende Person, wenn ich Natur beobachte. Und da gab es natürlich ganz viele Referenzen zur schon Vergangenheit an Humboldt, an Carl von Linné, alle Naturbeobachter des 18. und 17. Jahrhunderts. Und das ist der Punkt, den wir in Zukunft neu genau anschauen müssen. Wie können wir unsere alten Erfahrungen mit den neuen Erfahrungen koppeln? Weil wir sind zu weit abgehoben von wirklich Erdgefühl, sage ich jetzt ganz platt.
Also du sagst, wir müssen eher die großen Ideen der Philosophie dann nochmal wieder neu aufrollen und gucken, wo passen dann vielleicht neue Entwicklungen in der Quantenphysik oder in irgendeiner anderen Naturwissenschaft damit rein, damit man den Überblick behält.
Ja, genau. Richtig, weil wir einfach uns selbst überrumpeln. Und das kommt immer dann, wenn wir es eigentlich am wenigsten brauchen. Und jetzt haben wir tatsächlich eine Reduzierung von Forschung, eine Reduzierung von Reisetätigkeit, eine Reduzierung von globalen, Störfaktoren für die Erde, die ja quasi jetzt mal für 4 Monate ohne Flugverkehr, ich muss schon sagen, das hat also eine Auswirkung in Europa, die ist schon mal unglaublich. Du schaust in den Himmel und hast nicht die weißen Kondensstreifen.
Ich finde das
und
auch.
Die Natur blüht wahnwitzig in Europa jetzt im Sommer. Es ist wie ein Dschungel. Das gab es nicht. Das war alles vertrocknet.
Also du meinst, du siehst da schon einen Unterschied jetzt allein durchs Gucken?
Ja, sicher. Allein durchs Gucken. Ganz simpel. Und auch durch die Lärmbelästigung.
Ja,
das also ich meine, es ist ganz einfach. Und auch viel weniger Autos. Jetzt beginnt der Verkehr wieder in Europa. Und ich muss sagen, 4 Monate kein Autobahnwahnsinn war schon ganz gut. Weil du, wie du weißt, dürfen wir in Deutschland irgendwie so schnell fahren, wie wir wollen, auf 4 Spuren. Und das hat sich aufgehört. Das machen die Menschen nicht mehr.
Ja, ich hoffe ja, dass da auch was von zurückbleibt noch. Also, dass die Leute sich auch eher drüber im Klaren sind und zweimal nachdenken, bevor sie was Neues kaufen, weil sie denken, vielleicht brauche ich es ja nicht. Nicht, weil ich mich anstecken könnte, wenn ich jetzt in den Laden gehe, sondern weil vielleicht brauche ich es ja gar nicht.
Richtig.
Meinst du, das könnte sein? Hast du da Hoffnung?
Ich hoffe, es ist so, dass ich jetzt bemerke, dass jetzt mal alle nervös sind, ja, weil sie sich in neuen Bedingungen befinden und damit nicht umgehen können. Allein der Straßenverkehr war in meiner persönlichen, in meinem Leben, von Hamburg nach Graz auf der Autobahn, dass die Verunsicherung so groß ist, dass die Leute automatisch langsamer fahren, aber gleichzeitig überhaupt nicht mehr wissen, wie sie fahren. Die haben es verlernt in 4 Monaten.
Aber das haben die in 2 Tagen wieder neu gelernt, leider.
Natürlich. Also, aber sagen wir mal, jetzt in diesem Bewusstsein zum Beispiel auch Nahrung. Ne? Was ist eigentlich jetzt mit unseren Lebensmittelketten und mit unserem Problem und zu ernähren von der Erde? Ich meine, die nächste Katastrophe scheint ja anzurollen, dass wir auch keine Felder mehr haben, wo wir genug Weizen und Roggen anbauen können, weil es nicht genug regnet. Also man muss jetzt wirklich genau schauen, wo man anfängt. Und es könnte sein, dass sich schon Dinge verändern. Ich hoffe es.
Und was kann man als Künstler, wie kann man als Künstler dazu beitragen?
Also ich meine, einen persönlichen Beitrag ist für mich immer nur meine eigene persönliche Arbeit, die von Lady Musgrave Reef bis zu anderen Modellen einer Vorstellung von Zusammenhang im globalen oder auch im erdpolitischen Sinn, die ich halt erarbeite, immer nur in Museen zeigen und in meinem kleinen Bereich eben sprechen. Dauernd Leute treffen, dauernd kommunizieren, natürlich aufpassen mit den Medien, weil da wird sehr viel heischerisch, sensationelles präsentiert. Da muss man sehr selektiv vorgehen, was man wem erzählt. Aber im kleinen Bereich kann jeder was machen. Natürlich auch wirklich nicht diese ganze Reisetätigkeit um 50 Euro nach Venedig zu fliegen, ist also wirklich dumm, ja? Das braucht man wirklich nicht mehr. Weil das ist ein Unsinn, in 2 Tagen zu glauben, dass man sich dort tatsächlich bereichern kann. Das stimmt nicht. Das ist nur Stress.
Ja, und das ist natürlich eines der schlimmsten Dinge, die man tun kann für die Umwelt.
Richtig. Ja, und das hat sich jetzt 4 Monate erledigt. Leider Gottes geht es ja jetzt schon wieder los, aber wir wissen ja nicht. Ich meine, das zweite Problem ist, dass wir jetzt haben, ist einen wirtschaftlichen Einbruch. Also der hat sich, also erst wurde das prognostiziert auf 7%, aber ich glaube, wir werden bei 30% landen für Europa.
Aber ich habe heute gehört im Radio 5%. Das ist nur 5% Einschlag weltweit. Naja, wer weiß, es ändert sich auch alle paar Wochen wieder, was sie sagen.
Und richtig, und ich meine, ich bin ökonomisch jetzt auch nicht so ausgebildet, aber es ist an allen Enden und Ecken nicht mehr so wie vorher.
Ja, vor allen Dingen für Künstler sieht es schlecht aus, ne?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir jetzt wirklich massiv in eine Krise der Aufmerksamkeit gerutscht sind als Künstler. Das heißt, die Probleme, die da vorliegen, sind für die normalen Leute viel, viel gravierender, als dass sie sich jetzt bei Künstlern und bei Wissenschaftlern quasi informieren. Und wir müssen alle viel verdeckter arbeiten, weil teilweise Ideen viel zu radikal sind für diese Gegenwart. Aber gleichzeitig geht der Betrieb natürlich weiter und er geht natürlich weiter, vor allem unter den Netzwerken. Und das ist wiederum ein Vorteil. Ne?
Ja, da können wir vielleicht zum Abschluss nochmal erwähnen, Critical Sounds, da kann jeder sich zuschalten und alles Mögliche anschauen, Ausstellungen anschauen, da kann man mitdiskutieren, soweit ich das verstanden habe. Und Livestream-Veranstaltungen dran teilnehmen. Und das läuft noch bis wann?
Das läuft noch bis nächstes Jahr und ich halte diese Ausstellung für eine der wirklich interessantesten und sensationellsten der letzten 5 Jahre, weil es tatsächlich viele Themen in einem trifft. Ja? Und es ist ja auch so, dass die Forscher aus dem 19. Jahrhundert teilweise präsentiert sind, wie Alexander von Humboldt oder eine Frau, die sich also für Symbiose-Theorie in Amerika berühmt machte, eben Lynn Margulis, und die Theorien von James Lovelock werden präsentiert. Das muss jetzt nicht unbedingt als künstlerische Arbeit sein. Und das halte ich für ziemlich wichtig, dass das jetzt so breit diskutiert wird. Und also ich hoffe, dass das tatsächlich weitergeht in diesem Geist, weil alles andere hat sich jetzt erledigt, weißt du, Kunst nur zum Schauen, ja, Deko oder Commercial irgendwas. Also für mich ist das tatsächlich vollkommen uninteressant geworden und das hat sich aufgehört.
Also ich glaube, das wir müssen was erreichen.
Auswirkungen. Ja, wir müssen was erreichen. Erdpolitik ist wirklich ein momentan aktuelles Thema.
Wunderbar. Vielen Dank, Petra Meitz, dass du uns da so viel zu sagen hattest. Das freut uns sehr. Und ich hoffe, wir sprechen uns dann nochmal wieder, wenn das weiße Rief gehäkelt worden ist.
Ja, wunderbar, Trude. Alles Gute nach Sydney. Ich hoffe, ihr habt auch irgendwie noch einen halbwegs erträglichen Winter und nicht so eine Hitze im nächsten Sommer.
Das hoffe ich auch.
Alles Gute.
Bis bald. Tschüss. Sie hörten ein Gespräch mit der Künstlerin und Wissenschaftlerin Petra Meitz, deren bekanntes Werk Lady Musgrave Island, ein gehäkeltes Korallenriff, demnächst wieder ausgestellt wird, und zwar unter Hinzufügung eines gebleichten Riffs. Ich bin Trudi Latour von SBS Radio in deutscher Sprache.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.